Ja, wir haben die Predigtreihe, die Kraft einer Vision Gottes, und wir sind jetzt schon eine ganze Weile damit unterwegs. Ich hoffe, das hat auch etwas Neugierde geschafft und etwas in uns bewegt. Die Vision Gottes heißt auch, dass wir in unser Leben hinein eine Richtung bekommen, wo Gott uns für die Zukunft etwas sagt und sagt, das ist etwas, das ich mir für dich vorstellen kann, und ein Weg, der uns vielleicht motiviert, inspiriert, Hoffnung gibt und auch ja so einen Schub. Und das hat viel auch mit Freude zu tun. Heute haben wir den Schwerpunkt Kraft einer Vision Gottes durch Gottes Wort, aber eben auch etwas, das Freude auslöst. Freude ist Nahrung für die Seele. Von der Übersetzung kann man sagen, es ist ein intensives, positives Empfinden auf etwas Gutes, das uns geschieht. Das ist Freude. Und wir merken schon, das geschieht uns. Manchmal ist das ganz überraschend. Es reicht ja schon, wenn uns jemand gegenübertritt und ein richtig fettes Lächeln auf dem Gesicht hat, dann löst das in uns ja auch was aus. Wenn die Jalousien in unserer Seele wieder hochgehen, das ist Freude. Und wir wollen mal schauen, was das jetzt mit unserem Nehemia zu tun hat und dem, was da passiert. Wir wissen ja so ein bisschen die Geschichte, also die Mauer ist, war ja völlig am Boden, und dann hat Nehemia den Auftrag von Gott bekommen, hinzugehen und im Grunde das Volk zu motivieren, diese Mauer wieder aufzubauen. Und das ging wirklich gegen Anfeindungen, gegen wirklich schwierige Situationen, und in 52 Tagen ist die Mauer aufgebaut worden, obwohl die Leute wirklich anderes zu tun gehabt hätten, die ihren Handwerksbetriebe und anderes, haben sie alles liegen lassen, um gemeinsam dieser Vision die Mauer wieder aufzubauen, Jerusalem wieder die Ehre zu geben, die Gott ihr geben will, der Stadt. Es war also kein eigenes Projekt, sondern das, was Gott auch vorhatte. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. In Kapitel 8 heißt es in den ersten 12 Versen: Als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelt sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: Bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Auch die Kinder. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagten die Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen: Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu: Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn, macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Wir merken hier, dass von dem Zustand am Anfang, als die Mauer ja zerstört war und dann notdürftig aufgebaut war, die Leute ja zunächst erstmal auch erschöpft waren. Und die Feinde sind ja deswegen noch lange nicht weg gewesen. Das heißt, äußerlich waren sie im Grunde, wie soll ich sagen, haben sie einen politischen Neuaufbau tatsächlich geschafft. Die Mauer stand und damit war einiges wirklich großartig verändert. Aber wie sah es um ihren inneren Zustand aus? Ja, wenn man so die ganze Zeit ackert und arbeitet, dann kann es passieren, dass die Seele auch irgendwann erschöpft ist oder innerlich leer ist. Und deswegen Freude, von der ist erst einmal gar nicht die Rede. Da ist Bedrücktheit und das kennen wir doch auch, oder? Wir kennen Gefühle von Freude und haben Grund dazu, wenn so ein sonniger Tag ist oder wir in der Schule oder im Beruf irgendwie Erfolg haben, dann freuen wir uns. Oder da steht eine Hochzeit an in der Familie oder im Freundeskreis, da freuen wir uns. Und dann gibt es Situationen, wo wir betrübt sind, wo wir Probleme haben mit der Gesundheit, Probleme in den Beziehungen, zu viel oder zu wenig Arbeit und dann haben wir Sorge und Trauer. Und das ist wie so ein Pendelschlag, das geht mal in die und mal in die Richtung. Und so sind wir unterwegs und so sind die damals auch unterwegs gewesen. Und die Frage, die sich heute stellt, ist so ein bisschen, wie kann denn das gelingen, dass da eine Freude aufkommt, die im Inneren verankert ist. Eine Freude, die bleibt. Also unempfindlich sozusagen. Da musste ich an so eine richtig gute Regenjacke denken. Ja, denk mal so 400-500 Euro, was man sich nie kaufen würde. Habt ihr die schon mal gesehen? So, dann steht da drauf Gore-Tex und in sonst was für Textstoffe noch. Und dann ist die, hat eine Millimetersäule von 20.000, da kann Regen raufprasseln ohne Ende. Das bleibt trocken. Und dann kommt der Wind und der Sturm. Na und? Und trotzdem ist sie atmungsaktiv. Also man kann da drin sich stark bewegen und alles super, alles super. Unempfindlich. Haben wir so eine Freude? Können wir so eine Freude überhaupt gewinnen, die unempfindlich gegen all das ist, was von außen kommt? 4 Schritte zur Freude hin. Kommen, hören, reagieren, feiern. Ein erstes, kommen. Wege zur Freude hin. Kommen. Wir hören hier in diesem ersten Vers, als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: Bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Aus allen Richtungen kamen sie her. Und das ohne Werbeprospekt. Neuer Möbelmarkt wird eröffnet. Die Therme von Bad Vilbel wird endlich eröffnet. Der Hessenpark, was auch immer. Ja, das war aber tatsächlich ein großer Open-Air-Gottesdienst. Jawohl. Und das Bemerkenswerte daran ist doch, da kam nicht der Aufruf, jetzt kommt und ihr müsst und es ist ja ein Festtag und deswegen solltet ihr, sondern sie wollen. Da war eine Sehnsucht. Ganz bemerkenswert, wenn eine Sehnsucht da ist, Gott und seinem Wort, das, was er zu sagen hat, zu hören. Und damals waren das die 5 Bücher Mose. Ich will die in keiner Weise jetzt abwerten. Aber wir haben ja jetzt einen riesen Schatz an Bibel. Und die hatten damals die 5 Bücher Mose. Und das ist, sind auch Gebote und Richtlinien drin. Und der Impuls ging vom Volk aus. Und das würde ich als Erweckung bezeichnen. Da ist etwas passiert im Inneren, was nur Gott wirken kann, durch seinen Geist. Und das ist die Sehnsucht, die ich ehrlich gesagt auch bei mir und bei uns und in Bad Vilbel habe und darüber hinaus, dass Gottes Geist die Menschen im Inneren so anrührt, dass dieser Wunsch ist, ihm zu begegnen. Und das geschieht nun mal auch durch das, was Gott sagt, durch die Bibel. Und es war sicher auch ausgelöst dadurch, dass dieser Mauerbau als Ganzes eine geistliche Erfahrung war. Das klingt jetzt komisch, ne? Man packt da an und macht sich die Hände schmutzig und das war eine geistliche Erfahrung. Aber sie war ja motiviert, weil Gott diesen Auftrag dem Nehemia gegeben hat und das ganze Volk erkannt hat. Gott will, dass der Ruhm für Jerusalem wieder aufgebaut wird. Geistlich inspiriert von Gott und deswegen war das auch eine geistliche Erfahrung. Und musste ich denken, es kann sein, dass wir auch geistliche Erfahrungen machen, wenn wir zusammen etwas anpacken. Wenn wir zusammen etwas vorbereiten, etwas planen, etwas machen. Es geschieht im Kleinen, im Großen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, dass die Lampen unten wieder angebracht werden und jetzt der Kigo-Raum wieder aktiv sein kann. Oder was für ein Projekt, was man plant, eine Feier, die man zusammen organisiert. Oder der Frauen- und Männertag, der jetzt ansteht, oder der Weihnachtsgottesdienst, oder eben auch einfach einen Anlass, den man im Hauskreis vielleicht vorhat. Gemeinsam anpacken für etwas, wo man merkt, dass Gott uns auch geistlich darin begegnet. Ein Ziel für Gott zu haben, auch etwas für ihn zu tun. Das bewirkt auch inneres Wachstum. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, will sich dein Glaube, dass der vielleicht wieder lebendig und stark wird, ganz neu? Das kann durch solche Projekte sein, wie ich gerade sagte, oder dass man sagt, ich möchte gerne bei der Musik hier im Gottesdienst mal mitmachen oder beim Programm für die Kinder mitwirken. Einfach eine gemeinsame Aufgabe, wo dann die Leidenschaft, etwas gemeinsam zu tun, entsprechend auch ist. Sie kommen zusammen, aber es ist auch eine Entscheidung zu sagen, ich komme, ich gehe dahin, ich suche die Gemeinschaft, weil das ist ja das, was hier passiert. Da ist ja nicht jeder für sich und sozusagen zu Hause, sondern sie wollen gemeinsam diesem Gott begegnen. Ich gehe hin und bin dabei, das heißt für uns sicher auch in den Gottesdienst oder in die Kleingruppe, wirklich zu sagen, doch, der Hauskreis ist etwas, das tut mir gut, das ist wichtig und da begegne ich Gott, da begegne ich anderen, da beten wir miteinander. Einfach dort, wo ich mit anderen zusammenkomme als Christen, ist auch Gott im Mittelpunkt. Das erste, kommen. Das zweite, hören. Im Vers 3 und 4, am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Es ist eine geistliche Erweckung zu sagen, ich will hören. Der Wunsch ist da, dass Gott reden kann. Es geht immer von diesen Worten Gottes aus, die etwas verändern. Da gibt es mehrere Stellen aus der Bibel, wo das gesagt wird. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus der Predigt oder aus dem, wenn wir Gottes Wort begegnen. Dann wächst der Glaube. Und hinter dem Wort Gottes, da steht eine Person. Und das ist der im Zentrum der ganzen Bibel vom Alten bis zum Neuen Testament ist, das ist Jesus Christus. Ihm zu begegnen, ihn zu erkennen, wer er ist, wie er gelebt hat, was er für die Zukunft gesagt hat, das ist ihm und Gott zu begegnen. Und dann diese tierisch lange Predigt. Ich muss das mal so sagen. Können wir uns vorstellen, früh morgens heißt, wenn die Sonne aufgeht, nicht um 10. Nein, nein. Wir können das ja mal machen, so um. Ja, im Winter ist das einfacher, wenn die Sonne dann erst um 7:30 aufgeht. Aber was wissen wir, welche Zeit das war? Also die werden da 3 Stunden, werden die sich da bestimmt intensiv damit beschäftigt haben. Und dann das Interessante finde ich, dass sie sozusagen erst etwas gehört haben und dann haben sie gedacht, ganz verstehen tue ich das jetzt nicht alles. Und dann sind sie sozusagen in die Kleingruppe gegangen, wo die Leviten dann aktiv waren und haben sich das erklären lassen. Das wurde ausgelegt. Gottesdienst und Hauskreise. Also ein Stück weit, ich will es auch verstehen. Ich will wissen, was das für mich bedeutet. Das ist etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, wir das alleine tun oder gemeinsam, ist es immer gut, wenn das auch irgendwie verständlich ist, erklärt wird, dass wir vielleicht eine Bibellesehilfe haben, wo wir auch Erklärungen dazu haben, den Bezug zum Leben. Dann ist hier von der gespannten Erwartung die Rede. Zuzuhören und gespannt zu erwarten. Und dann merken wir, das ist damals genauso wie heute, ist die innere Haltung, wie ist die denn eigentlich? Die kann nämlich so ein bisschen vorprogrammiert sein. Man kann sich an äußeren Dingen ablenken. Was ich jetzt, hat der da wieder so eine komische Kleidung an oder fehlt die Krawatte oder was weiß ich, ja. Es tut mir leid, es ist immer bestimmt irgendwas, was jemanden anders und wie auch immer. Also Äußerlichkeiten, was auch immer das ist. Oder dass wir vielleicht auch selektiv hören. Dass wir das hören, was uns bestätigt. Ah ja, das ist gut. Aber eigentlich wusste ich es schon. Und hier ist auf einmal von einem Hören die Rede in gespannter Erwartung. Also irgendwie so die Frage, sind wir so offen, uns auch überraschen zu lassen, was Gott uns Neues sagt oder was er uns vielleicht auch, wo er uns herausfordert. Und im Grunde so, ich will hören, verstehen, aufnehmen, hör, Herr, öffne du mich so, dass du zu mir reden kannst, dass der Heilige Geist wirklich wirken kann. Und ich bin davon überzeugt, dass in dieser Weise auch Erweckung geschieht. Erweckung heißt ja, dass wir innerlich aufgeweckt werden, dass Gott uns ja auch persönlich anspricht. Dich mit Namen, so wie du hier sitzt, redet nicht allgemein zu irgendjemandem, sondern zu dir. Setz deinen Namen ein, so offen redet Gott zu dir. Kommen und hören. Ein drittes, reagieren. Reagieren, die Verse 5 bis 9. Esra hatte die Buchrolle geöffnet und dann stand das Volk auf, Vers 6. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen. Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie, berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Dann passierte es. In der ersten Reihe, da kullert die Träne über die Backe. Dann in der vierten, dann in der siebten Reihe. Und dann weinten alle. Was für Auswirkungen. Die Auswirkung ist, dass man merkt, Gott selbst redet zu mir. Ich meine, was passiert uns, wenn wir im Gespräch sind mit jemand anders? Passiert uns das wahrscheinlich nicht so. Gott selbst, der Allmächtige, der heilige Gott redet. Und dann zu merken, oh, irgendwie spüre ich diese Distanz, diese Ferne gerade zu Gott. Und es ist gut, wenn Gottes Worte uns eine Betroffenheit in uns auslösen. Weil Gott immer einen Blick auf unser Leben wirft und gibt. Und dann merken wir, ja, was ist denn bei mir bis jetzt abgegangen? Oder in letzter Zeit abgegangen. Wie sieht Gott gerade jetzt in mein Leben? Und wie könnte es anders sein? Eben vielleicht auch besser. Sie werden damals die 10 Gebote gehört haben. Und bei den 10 Geboten, da haben sie gehört, da geht es darum, Gott zu ehren und zu lieben. Sie haben etwas gehört davon, dass die Ehen intakt sein können. Von Kindern, die geliebt und umsorgt werden. Oder dass keiner um sein Eigentum sich fürchten muss. Das, was geredet wird, dass das wahr ist. Oder dass niemand neidisch auf den anderen sein muss. Und dann merkt man, der Ist-Zustand und das, wie es sein könnte, ja, das ist ja zum Heulen. Und das ist gut, wenn wir das auch wahrnehmen. Und vielleicht sind manche jetzt ein bisschen erstaunt, dass die so reagiert haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind vor Gott und das wirklich mal auf uns wirken lassen, ja, dann werden wir emotional angerührt sein. Und eben auch in dieser Seite, auf diese Art, dass wir merken, Mensch, Herr, das tut mir leid, irgendwie, ich wünsche mir das so anders. Und jetzt könnte man in der Trauer und in dem Frust und in der Enttäuschung versinken und sich zurückziehen, Türen zu und dann bleibt man da. Wie gut, dass wir einen anderen Gott haben. Denn was passiert denn jetzt hier? Was tut denn Esra und Nehemia? Vers 8 und 9, ich komme gleich drauf zurück, 9 und 10. Da sagten die Statthalter Nehemia, der Priester und der Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Das ist eine Botschaft, oder? Im Grunde geht es darum, dass er sagt, Gott hat euch nicht verstoßen. Das gilt auch uns. Gott hat uns nicht beiseite geschoben. Auch wenn wir diese Tränen haben und diese Enttäuschung über das, was ist und das, was sein könnte. Wenn du bereust und du merkst, da ist etwas schiefgelaufen, dann freut sich Gott über deine Umkehr zu ihm. Er freut sich so sehr, weil er ein verzeihender, ein vergebender Gott ist. Deswegen nicht im Kummer stecken bleiben. Komm zu Gott und nimm die Vergebung durch Jesus Christus an. Freue dich an dem Herrn, denn er vergibt dir gerne. Es ist die Vergebung Gottes, die du erfährst, die dann auch diesen Frieden in dir auslösen und wirkliche Freude. Und da sind wir dann bei dem Punkt, wie sich diese Freude entwickelt und wie sie gut werden kann in dir und stark. Und deswegen ein viertes und letztes Feiern. Das sind die Verse hier, die wir gerade gelesen haben. Es ist, dass die Freude so groß ist, dass du, auch wenn du ein sündiger Mensch bist und du zu diesem großen heiligen Gott kommst, dass du wissen darfst, er nimmt das weg im Namen Jesu. Und du bist angenommen, weil Jesus das für dich getragen hat. Und dann wird diese Freude und dieser Frieden in Christus wird Raum gewinnen. Und wie wäre das, wenn wir solche Menschen wären, denen man das abspürt, diesen Frieden, tiefe Zufriedenheit und Freude. Ich freue mich an dem Herrn und bekomme neue Kraft. In der Luther-Übersetzung heißt ja dieser Vers, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Genau genommen ist dieses Wort Kraft aber vom Hebräischen auch im Sinne eines Schutzes, einer Burg. Also ist es eine Zuflucht. Ich komme zu diesem Gott, der mir Zuflucht gibt. Und diesen Zufluchtsort, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir so im Alltag unterwegs sind, dann erleben wir schon auch Gefahren und merken, wo soll ich jetzt hin? Wie wird das weitergehen? Und dann zu wissen, da ist ein Zufluchtsort, an dem ich Schutz und Geborgenheit haben darf. Und zwar egal, wie die Umstände sind. Und bei ihm darf ich Freude empfangen. Dann erinnern wir uns an die Regenjacke. Die Umstände sind regnerisch, windig, stürmisch, ungemütlich. Aber er gibt mir diese Freude. Freuen und feiern, weil Gott dich liebt und treu ist, weil du zu Gott gehören darfst. Du darfst dich freuen über sein Reden und über seine Wegweisung, die er dir geben will, über seine Vergebung. Und dann wird gefeiert. Und wenn wir in der Bibel vom Feiern lesen, ja, dann müssen mal alle Diätberater und Cholesterinexperten weghören. Ja, weil genau genommen steht da nämlich was von fetten Speisen und süßen Getränken und also Dingen, ja? Und dann müssen wir uns vorstellen, dass das Schokoladeneis jetzt mit Sahne oder ohne Sahne oder der Wein, das ist immer der beste Wein, der serviert wird. Feiern, das ist richtig feiern in der Bibel und das geht auch lange. Das sind große Feste, an denen man zusammenkommt, weil wir Freude und Grund haben, miteinander begeistert zu sein. Und zwar in aller Regel sind diese Feiern immer auch auf Gott bezogen. Ihn feiern wir. Und dann drückt sich auch aus in der Fülle, weil er uns auch reichlich beschenkt und nicht knickerig ist. Wie kehrt Freude ein in ein kompliziertes Leben, das Risse hat, vielleicht sogar in Trümmern liegt? Und da merken wir, tiefe Freude kehrt ein, wenn ich komme, wenn ich zu ihm komme, in die Gemeinschaft komme, mit anderen aus der Gemeinde. Wenn ich dann auf Gottes Wort höre, wenn ich seine Worte wahrnehme, aufnehme, wirklich bereit bin, offen bin dafür, es geschieht auch zu Hause oder am Handy, wenn die Bibel-App offen ist oder was auch immer, dass du offen ihm begegnen kannst und er zu dir reden kann. Und dann, wenn du reagierst, wenn du dich über den Herrn freust, dass er ein vergebender Gott ist, dass er dich neu machen will. Und deswegen wirst du Freude empfangen. Freude durch Vergebung, durch seine Annahme und dann darfst du feiern, auch mit den anderen. Ich freue mich, wenn wir wieder Gelegenheit haben zu feiern, Gott zu feiern, auch in der Gemeinde. Das ist immer etwas Schönes. Vielleicht können wir da noch zulegen. Feiern, Gott feiern. Wie wäre das, letzte Frage, ganz persönlich. Wie wäre es, wenn wir Christen Menschen wären, deren Erkennungsmerkmal echte tiefe Freude ist? Die sozusagen tiefer geht als unsere Lebensumstände. Ich lade ein zum Gebet. Herr und Gott, was hier geschieht, das ist wirklich ein Wunder, dass du gewirkt hast. Dass die Leute einfach so eine Sehnsucht haben zu kommen, um dir zu begegnen. Und dann, ja, dann begegnen sie dir, dem heiligen Gott, und erschrecken. Und merken, dass der Unterschied zwischen dem, was ist und was sein könnte, doch ganz anders ist. Und danke, dass du uns auch an diese Punkte führst, wo wir das merken, wo wir aber nicht verzweifeln, sondern wo wir einfach Vergebung erfahren. Und du uns annimmst und du uns deine Liebe und Vergebung zeigst in Jesus Christus. Ja, wo du uns den Blick wieder auf dich schenkst und uns Freude schenkst und dass wir auch miteinander uns freuen können und feiern können. Dafür wollen wir dir auch danken. Wollen dich wirklich bitten, dass du uns in diesem Sinne segnest. Amen.